Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Ja, jetzt ist es passiert. Eine vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestufte Partei wird stärkste Kraft in Thüringen, fast 33% der Stimmen. So die letzten Zahlen gehen an die AfD. Die Parteien der Mitte weit abgeschlagen. Das Bündnis Sarah Wagenknecht auf Anhieb zweistellig. Ähnliche Ergebnisse in Sachsen hier. Allerdings steht die CDU noch an der Spitze. Hier ein paar Stimmen zum Wahlausgang aus der Politik.
Michael Kretschmer, Platz 1. Mario Vogt in Thüringen Richtung 25%. Wir sind das Bollwerk.
Wir haben einen historischen Sieg heute eingefahren. Wir sind mit Abstand stärkste Kraft. Wir sind die Volkspartei in Thüringen. Man wird an uns nicht vorbeikommen.
Die Menschen sind sauer über diese Bundespolitik. Aber sie haben diesmal gesagt, Sachsen ist uns wichtiger.
Ehrlicherweise, dieser Wahlkampf war geprägt von Angst. Und fast kein reales Thema aus Thüringen hat wirklich eine Rolle gespielt.
Wir haben immer gesagt, mit Herrn Höcke können wir nicht zusammenarbeiten. Höcke vertritt ein völkisches Weltbild. Das ist also meilenweit von uns entfernt.
Sprechen wir es offen aus. Es gab die reale Gefahr, aus den Landtagen rauszufliegen. Insofern liegt für meine Partei auch die Botschaft drin, kämpfen lohnt sich. Wir werden gebraucht.
Ja, Lars Klingbeil war da am Ende zu hören über das Ergebnis der SPD, die mit rund 7% noch in die Landtage einzieht. Die Autorin Daniela Danz führt das Wahlergebnis auf eine Nicht-Repräsentation vieler Wähler zurück. Sie sagte heute Abend im Deutschlandfunk Kultur dazu Folgendes.
Es ist tatsächlich auch ein Gefühl der Nicht-Repräsentanz, also in Medien, in Politik. Es ist leider auch die Vorstellung davon, dass es eben die eine Politik gibt und wenig Verständnis dafür, dass das eben ein Aushandlungsprozess ist, weil da vielleicht auch die Erfahrung ein bisschen fehlt in schulischer Bildung, wo man einfach lernt, wie diese Sachen funktionieren. Und natürlich liegt es konkret an ein paar Ereignissen. Das fängt ja 2015 an, dann auch mit Corona und so weiter. Aber es ist inzwischen quasi fast losgelöst von einzelnen Ereignissen. So eine Idee davon, dass die Politik, wie sie die Ampel macht, an dem, was die Menschen empfinden, für sie, also in ihren Augen, vorbeigeht.
Grund zum Nachdenken, zum Grübeln vor allem, aber zum Handeln. Vor dieser Fazitsendung konnte ich mit Lukas Riedle sprechen, Romanautor, Publizist, auch SPD-Mitglied. Er lebt und arbeitet im sächsischen Görlitz. Er hat im Theater Zittau-Görlitz mit seinem Stück Das beispielhafte Leben des Samuel W. für Aufsehen gesorgt, weil er dort als Figur einen AfD-Politiker entwarf und zur Recherche über 100 Gespräche mit Bürgern führte, worauf der Text dann entstand. Lukas Riedle, ein wacher Beobachter in seiner ostdeutschen Heimat. Guten Abend.
Guten Abend, hallo.
Wirklich überraschend dürfen uns diese Wahlergebnisse ja nicht. Dennoch die Frage, welche Gedanken Ihnen heute Abend seit der ersten Hochrechnung so durch den Kopf gehen.
Also ehrlicherweise ist man jetzt einiges gewöhnt hier, also speziell in diesem Wahlkreis und in diesem Landkreis hier in Görlitz. Also es ist immer wieder eigentlich das Gleiche. Es läuft ja auf CDU gegen AfD hinaus und das war auch diesen Abend so. Also ich schaue natürlich nochmal besonders hin, weil das auch der Wahlkreis ist von Michael Kretschmer hier. Und der hat den relativ klar gewonnen in den Erststimmen. Die Zweitstimmen aber gehen an die AfD. Das finde ich auch erstaunlich. Es scheint also Menschen zu geben, die ihm die Stimme gegeben haben, ihn als Ministerpräsidenten unterstützen wollten, aber dann doch für die AfD in der Zweitstimme votierten. Also eine interessante Diskrepanz, aber für mich gar nicht so überraschend, weil Michael Kretschmer in seiner Methode die letzten Jahre eigentlich sich immer mehr der AfD angenähert hat. Der hat ja wie so eine Art Sonderrolle in der Bundes-CDU. Also wenn man es ganz da überspitzen würde, würde ich sagen, dass heute ausschließlich populistische Parteien gewonnen haben, weil die CDU unter Kretschmer, die geht da gewisse Avancen ein nach links und rechts. Das ist schon beachtlich. Mhm.
Ihre Partei, Lukas Riedle, die SPD, die ächzt.
Ein großes Wort, meine Partei.
Ob es noch Ihre Partei ist an diesem Abend, frage ich gleich. Aber die ächzt und ja. Die krächzt ja so bei um die 7%. Die Linke schafft es nicht mehr über die 5%-Hürde. Das ist das, was mich immer wieder erstaunt, dass die großen Themen soziale Gerechtigkeit, Chancengleichheit und Umverteilung entweder die nicht mehr verkörpert werden von diesen Parteien, oder nicht nachgefragt werden. Was ist Ihre Erklärung?
Naja, es zeigte sich ja schon in den Umfragen, die diese Wahl begleiten. Das Thema, wie es ja kolportiert war, Krieg und Frieden, das war gar nicht so wahlentscheidend, sondern es ging eben auch um soziale Fragen. Und das Interessante ist, dass man hier der AfD die Kompetenz mittlerweile zuspricht. Und nicht nur da, also auch bei Wirtschaftsfragen, bei innerer Sicherheit, bei Kriminalität und eben auch bei diesen sozialen, ist mittlerweile die AfD die Partei, der die Leute offenbar zutrauen, diese Problemfelder zu lösen, die sie da ausmachen. Das war früher mal die Linke, wobei man da auch im Osten Deutschlands immer so ein bisschen gucken muss. Also die Linke war auch hier sehr stark, weil das klingt vielleicht jetzt ein bisschen paradox, aber das waren auch konservative Kräfte, die die Linke gewählt haben. Also sozusagen alte Menschen, die eine gewisse Nähe noch zur SED hatten, auch zur DDR noch, zu einer Stabilität, die die Linke da versprochen hat. Und die, zeigt ja auch die Wählerwanderung, sind jetzt alle mehr oder weniger bei der AfD gelandet. Mhm.
Eine Entscheidung, glauben Sie, für den Populismus, den Sie gerade erwähnt haben, oder wirklich eine Frage von Vertrauen und Kompetenz?
Ich würde sagen, die AfD mausert hier sich so langsam zu so einer Art ostdeutschen Regionalpartei. Also die Linken sind es auf jeden Fall nicht mehr, nicht nach dieser Wahl und wahrscheinlich schon nach der vorherigen nicht mehr so ganz. Aber wir erschöpfen uns in unseren Diskursen ja oft darum, ja, wählt man jetzt die AfD aus Protest oder wählt man sie aus Überzeugung? Das ist am Ende völlig egal, weil die Themen und die Sprache ja mittlerweile absolut in der Mitte der Gesellschaft angekommen sind. Das heißt, die AfD ist wahnsinnig präsent. Sie ist sozusagen omnipräsent geworden. Und wenn Sie die AfD wählen, das ist zumindest, was ich hier beobachte, würde ich sagen, ist das so eine Art auch demokratischer Selbstermächtigung. Das mag jetzt seltsam klingen, weil das so populistische Kräfte sind, aber wenn Sie hier AfD wählen, werden Sie gesehen, Ihre Themen werden gesehen, sie finden im Diskurs statt und Sie haben so eine Art auch Macht, die Sie hier ausüben können. Ich vergleiche es immer so ein bisschen mit diesen Biergarnituren, die hier so rumstehen oder in diesen Biergärten, und immer kommt irgendjemand neuerdings dazu und das Erste, was der sagt, ist, ich wähle übrigens AfD. Da haben wir noch gar kein Gespräch geführt. Das ist das Erste, was kommt. Und sofort hören alle zu. Und sofort sind alle so, oh je, hier müssen wir jetzt aber, warum denn das und wieso denn und so weiter und so fort. Und man merkt sich, diese Person, die suhlt sich in dieser Aufmerksamkeit, die genießt es regelrecht, dass man sie so ernst nimmt. Und ich habe manchmal den Eindruck, genau das ist es, worum wir hier eigentlich reden müssen, ist die Ernsthaftigkeit hinter dieser Wahlentscheidung. Und damit meine ich nicht, was ja auch oft so rumschwingt, dieses, wir müssen die Menschen mit ihren Problemen und Nöten ernst nehmen, sondern wir müssen diese Wahlentscheidung ernst nehmen. Wir müssen die so als das sehen, was sie ist, nämlich eine souveräne Entscheidung, und daran auch Menschen messen. Und das kommt mir manchmal so ein bisschen abhanden, weil wir uns zu sehr um die Frage drehen, warum wählen Menschen das eigentlich und übergehen damit oder entmündigen die eigentlich noch viel mehr. Es gibt ja eine Art von Unterentwicklung im politischen Wissen, wie diese Politik eigentlich funktioniert, welche Ebene wofür zuständig ist. Und dazu kommt, und das deckt sich dann damit auch, dass es auch eine unterentwickelte Parteienzugehörigkeit gibt. Und das ist nicht nur die Parteienebene, die völlig brach liegt sozusagen, es ist auch die Gewerkschaftsebene, die Kirchen spielen keine Rolle. Und das Sachsen ist das Bundesland mit der geringsten Quote an Ehrenamt. Das heißt, nirgendwo sind so wenig Leute ehrenamtlich engagiert wie in Sachsen. Also was will ich damit sagen? Es gibt einen enormen Pool an Menschen, die ganze Zeit meckern und sich beschweren, die darauf hoffen, dass sich irgendetwas verbessert und die in dem Fall dann auch empfänglicher sind für alle die, die das versprechen. Und dazu gehört, da bin ich wieder am Anfang, wenn ich den Punkt noch machen darf, eben auch Michael Kretschmer. Das sind also nicht nur AfD und BSW, die sagen, die Politik muss sich ändern, sondern auch Michael Kretschmer führt hier seit Jahren eine Art Dauerwahlkampf, indem er durch das Land reist und den Leuten das Gefühl vermittelt, sie müssten nur einmal mit ihm gesprochen haben und dann würden ihre Probleme auch angegangen. Das hat so eine Art monarchischen Regierungsstil fast schon. Also überhaupt keine Form von Selbstermächtigung, von selbst anpacken, selber mal was ändern, sondern es ist so eine Art Output-Orientierung, nennt man das in der Politikwissenschaft, also ein einfach nur darauf hoffen, dass etwas besser wird, wie auch immer das dann so passiert, aber schuld sind polemisch gesagt immer die anderen. Ja.
Die Publizistin Gilda Sahebi, die hat in einem Text in der Süddeutschen Zeitung gemerkt, ihr sei gerade im Vergleich zum Wahlkampf in den USA so eine demokratische Unlust aufgefallen. Alles sei so freudlos und so negativ und so eine echte Anhängerschaft könne hier momentan nur so eben die AfD generieren. Und ich füge jetzt mal hinzu, vielleicht auch ein Bündnis Sarah Wagenknecht. So eine einende Erzählung. Also kommen wir mit solchen Begriffen wie Freudlosigkeit und Unlust weiter? Also Sie sind ja auch einer, der sagt, es müssen eigentlich alle mal aktiv in die Politik gehen, damit sie mehr verstehen, ne? Brauchen wir mehr Freude?
Ja, unbedingt viel mehr Freude. Also diese Wahlkämpfe der letzten Jahre sind doch nur von Untergangsszenarien bestimmt. Man hat das Gefühl, es ist permanent Abstiegskampf. Ja? Also das ist auch in der Bundesliga, das arbeitet sich irgendwann ab. Da ist man fertig damit. Da kann man noch so oft auf den Platz gehen. Das macht dann immer einfach keine Lust mehr. Das sind auf der einen Seite sind es die Rechten. Seit über 10 Jahren hören wir, Deutschland ist am Ende, mal kurz vorm Untergang, seit 10 Jahren. Und wie ich das beobachte, ist vielleicht auch einer gescheiterten oder erfolglosen sozialliberalen Politik zugrunde liegen, dass jetzt auch noch die andere Seite die ganze Zeit sagt, ja, und der gesellschaftliche Zusammenhalt, der funktioniert nicht mehr und wir haben eine Spaltung in der Gesellschaft und neuerdings ist also auch noch die Demokratie in Gefahr.
Aber
also
es ist doch egal, auch so.
Da würde ich vehement widersprechen. Also wir haben auch jetzt in diesen Landtagswahlen gesehen, eine Wahlbeteiligung von über 70%, teilweise bei fast 80 in einigen Kommunen. Also diese Seite der Demokratie ist auf jeden Fall nicht gefährdet. Die Leute sind, was das betrifft, aktiv dabei. Sie sind vielleicht dann nicht in den Parteigremien, wie ich schon sagte. Da ist auf jeden Fall ein Defizit. Aber es findet etwas statt. Also die Leute bleiben nicht fern. Sie nehmen aktiv teil an Politik. Sie nehmen sie wahr. Und sie haben offenbar auch irgendwie ja Lust an Gestaltung. Zumindest trauen sie ihre Wahlentscheidung zu, dass sich da etwas verändern könnte. Aber was ich meine ist, von allen Seiten hat man den Eindruck, es ist immer nur Untergang, es ist immer nur Abnutzungskampf, Abstiegskampf. Und da fehlt dann wirklich mal so die, wo ist denn jetzt die Freude, wo ist denn der Blick nach vorne? Ja? Also ich gucke da richtig neidisch jetzt in die USA und denke mir, endlich mal wieder Lust, ja, endlich mal wieder Spaß. Und also dieses Bring back the joy, was jetzt Waltz sagte, das ist seit Jahren, warte ich darauf, dass das mal wieder passiert.
So, jetzt haben wir bislang überhaupt nicht über die Kultur gesprochen. Das wäre ja vielleicht der Ort für Freude. Aber vielleicht ist das auch überhaupt nicht das Thema, was an so einem Abend wie heute ansteht. Was meinen Sie? Weil es wurde ja auch immer von der Bedrohung der Kulturinstitutionen gesprochen, wenn die falschen Kräfte das Sagen haben.
Da würde ich immer sagen, sind die Entscheidungen wahrscheinlich schon zur Kommunalwahl getroffen worden. Also das ganz Kleine, so die Vereine, auch die Musikschulen, das sind alles Fragen der kommunalen und also noch dann der Städte sozusagen, ja, und dann auch der Landkreise. Und da muss man fast schon sagen, da hat sich bei der Wahl vorher schon einiges in die Bahn gelenkt. Ich sehe das hier in Görlitz. Also das, was täglich passiert, das, was umgesetzt wird an Gesetzen, das bildet sich in unserer Umgebung ja ab, also in unseren Dörfern, in unseren Städten, in denen wir leben. Und da ist die AfD längst am Hebel. Also da müssen wir uns leider nichts mehr vormachen.
Was machen wir jetzt damit? Was machen wir mit diesem Ergebnis? Frage ich einen Menschen, der ja eigentlich immer auch ein Plädoyer für die Vielstimmigkeit und fürs Zuhören gemacht hat. Ist es jetzt zu spät? Müssen wir jetzt sozusagen andere Hebel in Bewegung setzen?
Also ich bin sozusagen so radikal liberal in meinem Demokratieverständnis, dass ich sage, also jeder darf erstmal alles wählen, was auf diesem Wahlzettel steht. Und das ist auch sein und ihr gutes Recht, das zu tun. Da möchte ich und da sollte auch niemand reinreden. Und wenn die Wahl da auf die AfD fällt oder wie hier bei uns teilweise auf die Freien Sachsen, dann habe ich das zu akzeptieren. Aber natürlich auf der anderen Seite fordere ich auch von dem Staat, dass er nicht nur aus dem Geiste der Selbsterhaltung heraus, sondern eben auch im Sinne dann der Verfassung und des Grundgesetzes sich selbst schützen kann, dass er eine Dauerhaftigkeit seiner Institutionen gewährleisten kann und dass er dann notfalls dann auch überlegt, gewisse Parteien eben zu verbieten oder anderweitig einzuschränken, passives Wahlrecht entziehen, gab es ja eine Petition auch bei Höcke und so weiter. Das fordere ich dann schon. Und wenn wir gesehen haben, Anfang des Jahres waren es ja die größten bundesdeutschen Proteste nach der Korrektivrecherche, die genau das auch gefordert haben, die gesagt haben, hier muss doch irgendetwas passieren und das ist komplett verpufft und da hat die Politik auf jeden Fall was liegen lassen, ist dem nicht nachgegangen. Das heißt nicht, dass jeder Straßenprotest gleich ein politisches Mandat bedeutet, aber da hätte was geschehen können und vielleicht muss jetzt auch mal, müssen wir jetzt begreifen lernen, dass es eben nicht reicht zu protestieren, dass es nicht reicht, bei Social Media aktiv zu sein und irgendwelche tollen Sachen zu teilen und was auch immer, sondern wir müssen in diese Politik rein. Ja, und das mag unbequem sein und das ist auch nicht immer schön, weil man kriegt da kaum Geld und man kriegt da keine Rentenpunkte, gerade wenn man in so kommunalen Vertretungen sitzt. Aber wenn man etwas machen möchte und dafür ist es höchste Zeit, dann muss man in diese Strukturen rein. Ja, dann muss man sich mehr als nur interessieren und das ist, ja, ich hadere auch damit, weil auch meine Zeit ist begrenzt, aber vielleicht muss es jetzt mal sein. Ja? Also dann ist es ein unbequemer Weg und das müffelt und viele haben da so einen schlechten Kaffeeatem und so, aber darauf kommt es nicht an, sondern wir können uns da nicht immer beschweren und sagen, ja, die Demokratie retten und die ist in Gefahr und so weiter und so fort. Wir müssen rein. So, das ist es. Und egal für wen, Hauptsache rein, Hauptsache in diese Strukturen mitmachen, auch mal enttäuscht sein, sich auch mal aufreiben an diesen Prozessen, aber zumindest mal die Erfahrung machen, wie funktioniert es eigentlich. Und am Ende ist das Beste, was passieren kann, also diese demokratische Selbstwirksamkeit zu merken, ich kann Teil von etwas sein, ich kann etwas umsetzen, ich kann etwas bewegen. Und das hat Gott sei Dank unsere liberale Demokratien allen anderen Staatsformen voraus.
Ab in die Politik, sagt der Autor Lukas Rietschel hier bei Fazit im Gespräch an diesem Wahlabend. Vielen Dank.
Danke Ihnen. Gute Nacht.